Wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, heute gehen wir wieder zurück zum Text, da wo wir vor langer Zeit aufgehört haben, und zwar zum Johannesevangelium, Johannesevangelium Kapitel 7. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, es war, glaube ich, irgendwann mal im Sommer, wo wir da eine kurze Pause gemacht haben und einen kurzen Abstecher zum zweiten Timotheusbrief gemacht haben. Ich hoffe, dass der Herr auch in eurem Leben auch euch gesegnet hat durch das Studium des Timotheusbriefes, des letzten Briefes des Apostel. Und jetzt gehen wir wieder zurück, Johannes Kapitel 7. Hier muss ich natürlich etwas aufholen. Ich kann jetzt nicht einfach davon ausgehen, dass sofort jeder rüberklickt und sagt, aha, genau, hier war das, hier sind wir stehen geblieben, so, hier haben wir aufgehört, und aus diesem Grund möchte ich euch an ein paar Dinge auch erstmal erinnern, aber zuerst wollen wir den Text lesen. Wir lesen die ersten paar Verse, Johannes Kapitel 7 von Vers 1. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen: Meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zu diesem Fest. Ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und als er dies zu ihnen gesagt hatte, blieb er in Judäa. Lasst uns noch kurz beten. Herr, wir sind abhängig von dir. Wir sind abhängig von deinem Geist. Herr, führe und leite du uns. Öffne du unsere Herzen, unser Verstand. Ja, wie Christian gesagt hat, oft ist es wie Nebel und schwer durchzublicken. Und darum bitten wir dich, Herr, dass du heute strahlst, dass du durch deinen Geist in uns wirkst, unsere Augen öffnest. Herr, uns Freude schenkst an deinem Gesetz und unser Leben veränderst zu deiner Ehre. Amen. Also, ihr werdet euch erinnern, in Vers 1, wir haben damals, wo wir aufgehört haben, habe ich den Bezug gemacht, in Vers 1 lesen wir: Und danach zog Jesus in Galiläa umher. Dieses kleines Wörtchen danach schlägt die Brücke zwischen Kapitel 6 und Kapitel 7. In Kapitel 6 wurde erwähnt, dass das Passafest da war. Das Passafest ist am Anfang des Jahres. Kapitel 7, danach sind wir also beim Laubhüttenfest. Es ist ein halbes Jahr vergangen. In diesem kleinen Wörtchen danach fasst Johannes einfach in einem Schwung, so ähnlich wie Gott, wisst ihr, es in der Schöpfungsgeschichte wird einfach gesagt, und Gott sprach, es werde Licht, oder und Gott sprach und es waren die Sterne da, fertig. Das ist der ganze Bericht von der Forschung von Menschen von Tausenden von Jahren, die sich Tag ein, Tag aus mit diesen Sternen beschäftigen und sagen, wir können es gar nicht fassen, wir können es nicht ermessen, wir können sie gar nicht zählen. Da wird uns einfach berichten, Gott sprach und es stand da, fertig. Und so ähnlich macht es Johannes hier. Über ein halbes Jahr geht er rüber und sagt, okay, und danach war das nächste Ereignis. Und dieses halbe Jahr, darum ging es, hatten wir etwas reingeschaut, was hat denn Jesus in diesem halben Jahr gemacht? Und in diesem halben Jahr verschwand Jesus im Großen und Ganzen aus dem Blick der Bevölkerung. In diesem halben Jahr hat Jesus sich intensiv seinen Jüngern gewidmet. Und in diesem halben Jahr, was Johannes hier einfach sagt, und danach gab Jesus seinen Jüngern viel Unterricht. Ich werde kurz nur ein paar Sachen erinnern. Es ist da, wo Jesus seine Jünger in Schutz nimmt. Markus Kapitel 7, von den Obersten, die extra aus Jerusalem gekommen sind, um sie anzugreifen, um Jesu Lehre zu prüfen. Und Jesus nimmt seine Jünger hier in Schutz, weil sie die Jünger angegriffen haben. Also lehrt er etwas seinen Jüngern, dass er für sie sorgt, dass er immer sie in Schutz nimmt und nehmen wird, dass sie bei ihm sicher und geborgen sind. Eine wichtige Lektion. Danach geht es nach Syrophönizien. Hier ist die nächste Lektion, die Zerstörung der Wünsche und Pläne. Wenn du dir einen schönen Urlaub geplant hast und auf einmal ein Strich durch die Rechnung geht. Denn die Jünger und Jesus wollten verborgen bleiben. Es sollte niemand offenbar werden. Sie wollten Zeit für sich haben. Das war das Ziel. Und siehe da, Leute erfahren's und belästigen sie wieder, also in Gänsefüßchen. Also sie haben keine Ruhe. Sie haben bestimmte Pläne und die werden zerstört. Und Jesus zeigt ihnen, wie man selbst da richtig handelt. Und er hilft dieser Frau. Als nächste Lektion zieht Jesus wieder in ein Gebiet. Und zwar würde ich das bezeichnen, das Gebiet der Unwürdigen. Also zu den Heiden, nach Dekapolis. Wenn ihr die Karte bildlich vor euch habt, das ging dann vom Westen ab runter in den Südosten vom See Genezareth auf, ja, also südöstlich ist Dekapolis, das Gebiet der 10 Städte. Und wisst ihr, wer da gewohnt hat in Dekapolis? Da waren, wenn da Juden da waren, dann war das ein Mischvolk, die sich vermischt haben mit den Griechen. Also hier war wirklich ein Volk, das die Israeliten eigentlich verachtet haben. Und Jesus geht dort zu ihnen hin. Und wisst ihr, was dort geschieht? Da heilt er einen Menschen, der sofort anfängt zu reden. Er konnte nicht reden. Und wo Jesus ihn heilt, er konnte nicht hören. Und wo er ihn heilt, hört er und fängt sofort an, richtig zu reden. Und ihr werdet euch erinnern, dass mit Sicherheit dieses Gleichnis in den Ereignissen der Geschichte viel mehr zu sagen hat. Und zwar diese Leute, die unwürdig sind. Zu ihnen kommt Jesus. Und das sind die Menschen, die anfangen, auf ihn zu hören. Und das sind die Menschen, die augenblicklich anfangen, auch zu reden. Und auch über die großen Taten Gottes zu reden. Es ist dort, wo Jesus die 4000 speist. Aus welch einem Grund? Ganz sicher, davor hat er die 5000 gespeist in Kapernaum. Also nicht in Kapernaum, sondern im Land, da wo die Juden waren. Jetzt speist er die 4000 von den Unwürdigen, von den Heiden. Mit Sicherheit, um den Jüngern eine Lektion zu erteilen. Leute, ihr macht keinen Unterschied. Es gibt keine Juden, Christen, es gibt keine Kinder Gottes aus irgendeiner bestimmten Nation und es gibt keine Kinder Gottes, naja, die sind weniger wert, sondern Jesus speist die 5000 bei den Juden und er speist die 4000 bei den Heiden und gibt den Jüngern eine Lektion, dass sie keinen Unterschied machen sollen. Die nächste Lektion folgt, Jesus fährt rüber zu den Juden und was meint ihr, was da geschieht? Bei den Juden kommen die Leute zu ihm und fordern ein Zeichen. Und Jesus lässt die eiskalt stehen. Die nächste Lektion, die er seinen Jüngern gibt, ihr müsst prüfen, welch einen Kampf ihr kämpfen sollt und welche nicht. Welche Leute ihr stehen lassen sollt und um die ihr euch kümmern sollt und eure Zeit in sie hinein zu investieren. Danach geht es wieder in einen Privatunterricht mit Jesus. Und zwar Matthäus 16, wo Jesus seine Jünger belehrt über seine Leiden. über die Geschichte, über den Plan Gottes. Hier gibt er Petrus und den anderen Jüngern eine Lektion. Hört mal zu, wenn ihr eine Offenbarung habt, wenn euch Gott klar wird, dann ist es aus dem Grund, weil es euch von oben gegeben wird. Denn Petrus sagt, ich weiß, wer du bist. Du bist der Messias Gottes. Du bist Gottes Sohn. Und Jesus sagt ihm, hör mal zu, Menschen haben dir das nicht offenbart. Diese Information hast du von Gott. Also Gott ist es, der die Erkenntnis schenkt. Das mussten sie verstehen. Und hier ist es auch, was ich unbedingt auch noch erwähnen möchte. Hier ist es im Gegensatz, was Jesus hier in Dekapolis erlebt hat mit der Heilung. Heilt er einen Mann, der blind war, der auf einmal die Leute sieht wie Bäume. Und die Schrift nimmt keinen Bezug dazu. Aber in der Betrachtung des Ganzen bin ich mir überzeugt, dass das ein Bild ist für das Volk Israel. Das eine war für die Heiden, dass Gott ihnen die Augen öffnet und sie anfangen zu reden. Und bei den Juden, er heilt diesen Blinden. Und ihr erinnert euch, der Blinde sagt, ich sehe Leute, als sehe ich Bäume. Der sieht alles verschwommen. Das war mit Absicht so. Leute gefangen in ihren Traditionen, die zu Jesus kommen und Jesus erleben. Es ist oft auch heute noch der gleiche Fall. Menschen in einem gebundenen christlichen Hintergrund oder aus einem christlichen Bereich sind oft so gebunden an ihre Traditionen, dass sie Jesus erleben und trotzdem sehen sie alles wie heute. Verschwommen und nicht klar. Warum? Weil viele Gebundenheiten, die sie mitschleppen, und das war ein Bild für die Juden, die alles Mögliche gehalten haben und äußerlich sehr fromm waren. Aber in der Tatsache war das Leben verschwommen, auch wenn sie zu Jesus kamen. Es gab keinen anderen Grund, warum uns das so beschrieben wird. Jesus ist Gott und er kann das ganze Universum mit einem Wort auflösen und schaffen. Es gab keinen Grund, diesen Kerl nur so zu heilen, damit er wirklich nur verschwommen sieht. Also, es, denke ich, war ein ganz klares Bild für die Jünger an Menschen, die gebunden sind. Hier ist es auch, wo Jesus seine Jünger lehrt. Und da weist er sie, wie gefährlich es ist und dass man auf fremde Lehren aufpassen muss. Passt auf, was ihr hört. Er zeigt mit dem Finger auf die Obersten, auf die Schriftgelehrten und Pharisäer und sagt, hütet euch vor ihrem Sauerteig, hütet euch der Lehre. Also, ich gehe etwas zügiger. Hier lehrt er auf dem Verklärungsberg, wo sie wieder ab nach Norden gehen. Hier lehrt er sie seine Herrlichkeit und sie sehen Jesus, seine Größe. Und wisst ihr, und wo Jesus wieder vom Norden runterkommt, ab nach Galiläa, wo es dann gleich in das Kapitel 7 hineingehen wird, gibt Jesus seinen Jüngern nochmal wichtige Lektionen, und zwar der Umgang untereinander, der Umgang mit den Kindern Gottes. Und da haben wir Matthäus 18, ein ganzes Kapitel, wo Jesus aufzeigt und warnt, Leute, passt auf, wie ihr miteinander umgeht. Also die Beziehung untereinander unter Kindern Gottes, passt auf, dass ihr nicht einander verachtet. Passt auf, dass ihr nicht verachtet, sondern aufeinander achtet, dass ihr einander sucht. Denn ich gehe hin und ich suche diejenigen, die sich verloren haben irgendwo. Passt auf, dass ihr einander zurechtweist. Nicht verachten, sondern achten und suchen. Suchen und zurechtzuweisen. Und dann, wenn ihr zurechtgewiesen habt, die Lektion des Vergebens, einander zu vergeben. Wenn Schuld vorgefallen ist, wenn Sünde vorgefallen ist, Leute, ihr müsst vergeben ist loslassen, zu lösen, komplett zu lösen. Da gibt es nichts mehr, was du noch irgendwie dran ziehst. Aha, ich erinnere mich, vor 5 Jahren, da hast du dies und das zu mir gesagt. Loslassen, vergeben ist loszulassen und zu lösen. Und das sind wichtige Lektionen, die Jünger wissen mussten. Wie gehen wir miteinander um? Ihr erinnert euch auch an den Vergleich, den Jesus gesagt hat, wie viel mal sie vergeben sollen. Könnt ihr euch daran erinnern? Und zwar habe ich ein paar Zahlen genannt. Kann sich einer erinnern? Okay, ich erinnere euch, denn diese Zahlen sind so krass. Er bringt ja das Beispiel von den 2 Knechten, der eine Knecht hat dem Herrn was geschuldet und der andere Knecht hat diesem Knecht was geschuldet. Und der Knecht, der dem Herrn was geschuldet hat, hat ihm 60 Millionen Tageslöhne geschuldet. 60 Millionen Tageslöhne, das könnt ihr selbst ausrechnen zu Hause. Und der Knecht, der andere, der diesem was geschuldet hat, hat ihm 100 Tagelöhne geschuldet. Ist auch nicht wenig. Ja? Aber der Unterschied, das ist, was Jesus den Jüngern klar macht, in der Sache der Vergebung. Leute, wisst ihr, wie viel ihr Gott schuldet? Das ist 60 Millionen Tageslöhne. Das schaffst du nie in deinem Leben abzuarbeiten. Vergiss es. Und deswegen vergibt einander, denn das ist, was Gott vergibt. Also, das ist die Erinnerung der Geschichte, dass Johannes uns hier einfach nur von Kapitel 6 zu Kapitel 7 sagt und danach. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 7. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Hier kommen wir zu den direkten Ereignissen des Kapitel 7. Johannes macht es deutlich, hier sind Menschen, die Jesus nach dem Leben trachten. Und er beschreibt sie als die Juden. Die Juden sind nicht einfach nur als Volk hier gemeint. Selbst in diesem Kapitel, guckt in Vers 12, spricht er von der Volksmenge. Vers 31 spricht er von der Volksmenge und er nennt sie nicht einfach nur die Juden. Vers 40 spricht er von der Volksmenge, 43 wieder Volksmenge. Also selbst in diesem Kapitel sehen wir, dass Johannes einen Unterschied macht. Die Volksmenge oder die Juden. Wen meint er mit den Juden? Schlag mit mir Kapitel 18 auf. Johannes Kapitel 18, Vers 14. Vers 14. Hier heißt es, das war Käfers, der den Juden geraten hatte, es sei besser, dass ein Mensch für das Volk umkomme. Okay, also ich lese nochmal, das war der Käfers, ich werde jetzt nicht auf den Zusammenhang eingehen, der den Juden geraten hat, den Juden geraten hat. Und wenn ihr zurückblättert, Kapitel 11, da ist nämlich diese Situation, da werdet ihr sehen, wer diese Juden sind, wem er das geraten hat. Kapitel 11, Vers 47. 11, Vers 47. Da versammelten die obersten Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was sollen wir tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so fortfahren lassen, werden alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Einer aber von ihnen, Kaiaphas, hier haben wir den Kerl, der in jenem Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen, ihr kennt überhaupt nichts und ihr bedenkt nicht, dass es für das Volk, also dass es besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als das ganze Volk zugrunde geht. Also, zu wem spricht Kaiaphas das? Zu den Obersten und zu dem Hohen Rat. Und das ist, was Johannes hier bezeichnet und auch in seinem ganzen Buch, wenn es um die Juden geht, dann ist Johannes nicht rassistisch und hasst sein eigenes Volk, sondern er spricht von den Obersten, von dem Hohen Rat. Und Jesus zog in Galiläa umher, denn der Hohe Rat, die Obersten, sie wollten ihn umbringen. Und wir werden in diesem Kapitel sehen, es wird uns noch mehr, werden uns noch mehr Details gegeben, warum es so war. Aber wenn ihr wieder zurückgeht an die Ereignisse der letzten Zeit, so werdet ihr feststellen, dass Jesus mindestens ungefähr ein ganzes Jahr nicht mehr in Jerusalem gewesen ist, dass er sich nur in Galiläa befunden hat, also nördlich, oberhalb und sogar noch weiter wie Jerusalem. Und trotzdem ist hier in Jerusalem der Hass der Obersten so groß, dass sie ihn umbringen wollen. Und aus diesem Grund war Jesus fast ein ganzes Jahr lang nicht in Judäa gewesen. Das zeigt uns etwas, und zwar eine Lektion, die wir als Christen lernen müssen. Jesus weicht der Verfolgung aus. Wir könnten doch sagen, Herr, du bist doch Gott. Es gibt doch einen souveränen Plan Gottes. Und wenn Gott das so bestimmt hat, dass du an dem und dem Tag stirbst, dann kannst du doch dahin gehen. Und du würdest dich vielleicht erinnern an Lukas Kapitel 4. Du erinnerst dich vielleicht an Lukas Kapitel 4, wo du sagst, jawohl, da war doch Jesus in Nazareth gewesen und die Leute wollten ihn ergreifen und töten. Und er geht einfach mitten durch die Menge hindurch und die können ihn nicht anfassen. Also, was ist das Problem? Geh doch nach Jerusalem, damit auch die anderen Leute, die von aller Welt dorthin kommen, die Juden von aller Welt dorthin kommen, damit sie das Evangelium hören. Also, nein, Jesus geht dort nicht hin. Also wir sehen eine Lektion, dass der Plan Gottes, die Autorität Gottes, die Souveränität Gottes wird in keinem, auf keine Art und Weise ausgenutzt. Es war erst in Lukas Kapitel 22, wo Jesus sagt, Lukas 22, Vers 53, als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt, aber dies ist die Stunde der Macht der Finsternis. Auch da, wo Jesus im Tempel gewesen ist, konnten die ihn nicht ergreifen aufgrund der Souveränität Gottes. Und trotzdem sehen wir, geht Jesus dort nicht hin. Und ich denke, für uns als Christen, wenn Zeiten der Verfolgung, wenn Zeiten der Schwierigkeiten kommen, dürfen wir auch hier aus diesem lernen. Jesus hat sich nicht einfach hineingestürzt und gesagt, okay, wenn Gott das so will, dann komme ich um oder nicht. Es gibt aber Situationen, wo das der Fall ist. Denkt ihr an Paulus? Er wurde gewarnt und ihm wurde gesagt, geh nicht nach Jerusalem. Und er hat gesagt, der Wille des Herrn geschehe. Ich gehe dorthin, mein Leben ist mir nicht wert, denn Paulus sah das als seinen Auftrag. Aber wir sehen hier, in gewissen Situationen ist das nicht der Fall. Also ist jede Situation für sich abzuwiegen. Verurteile niemand, der flieht, und bezeichne ihn nicht, oh, du musst für die Wahrheit stehen, du bist ein Angsthase. Verurteile nicht einfach von vornherein jemand, der flieht, und verurteile auch nicht einen, der in die Gefahr hineingeht, der in die Höhle des Löwens hineingeht, sondern du musst wissen, eine jede Situation ist für sich abzuwiegen. Wir sehen in den Plänen Gottes Männer, die weggelaufen sind. Seht David, der eine ganze Palette, also eine ganze Reihe von Jahren geflüchtet ist von Saul. Wir sehen Elia, der geflüchtet ist. Wir sehen aber auch andere Bilder, wo Elia aufgestanden ist und gegen das ganze Volk alleine aufgetreten ist. Selbst wo die Priester sich versammelt haben auf dem Berg, gibt er die Anordnung, tötet die 450 Priester des Baals, obwohl er alleine ist. Also wir sehen beides. Aber hier in dem Fall Jesus nutzt die souveränen Plan Gottes nicht aus, sondern er flieht. Also flieht in dem Sinn, dass er nicht nach Judäa geht. Und jetzt gehen wir näher zu der Geschichte dieses Festes. Ich lese nochmal Vers 1 und 2. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Und hier kommen wir in den Kontext des Laubhüttenfestes. Hier laufen die Vorbereitungen für das Laubhüttenfest. Ich möchte etwas Allgemeines sagen, auch natürlich als Erinnerung an das, was ich schon mal vor einem Jahr beim Laubhüttenfest gesagt habe. Aber ich denke, es ist wichtig für uns zu verstehen, den Kontext, in dem Kapitel 7 stattfindet. Damit wir wirklich mitgehen können mit Jesus und mit der ganzen Menge und hören, was sich dort abgespielt hat, dass wir auch den geschichtlichen, den ganzen Kontext verstehen. Hier dieses Laubhüttenfest. Was wissen wir über diese Feste? Wenn ich jetzt fragen würde, einfach so in den Raum, kann jeder von euch die Feste des Herrn aufzählen aus dem FF? Könnte jeder sagen, was sind die Feste? Okay, mit Sicherheit würdest du die Feste aufzählen können, die wir feiern. Ja, Weihnachten und Ostern und Pfingsten und welche Feste? Erntedankfest. Ja. Und dann, okay, welche Feste noch? Jetzt zähl nicht auf von Allerheiligsten und so weiter und so fort. Wärst du dir so sicher? Könnte ich jetzt jeden einfach rauspicken und sagen, okay, nenne die Feste des Herrn. Nenne die Feste, die der Herr angeordnet hat. Dürfte ich es machen? Okay, ich helfe euch. Aber zuerst möchte ich ein paar Dinge aufzeigen, uns erinnern, was mit den Festen, mit diesem Laubhüttenfest auf sich hat und mit allen anderen Festen. Gott hat eine tiefe Bedeutung in die Feste hineingelegt. Und wenn ihr 3. Mose 23 aufmacht, hier heißt es, 3. Mose 23, Vers 2, rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Versammlungen einberufen sollt. Dies sind meine Feste. Und als erstes ist es eine Tragödie, wenn ihr hier liest. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber das Laubhüttenfest, was? Der Juden. Das Laubhüttenfest der Juden. Gott hat ausdrücklich gesagt, es sind meine Feste. Wie kann es sein, dass die Feste Gottes zu den Festen der Juden werden? Diese Frage möchte ich jetzt nicht beantworten. Aber zurück zu 3. Mose 23, Vers 2. Gott sagt, meine Feste und meine Festversammlungen. Die Feste, das hebräische Wort, was Gott benutzt für Feste, ist Moed. Moed. Und das bedeutet Termine. Festgesetzte Termine. Also lautet es, rede zu den Kindern Israel und sage ihnen, das sind meine Termine. Nicht meine Feste, das geht in unserer Sprache leider verloren. Das sind meine Termine, die müsst ihr festhalten. Und die Festversammlungen, die ihr einberufen sollt, bedeutet Mikrav aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie auch eine Probe. Das, was Rudi macht, immer und immer wieder mit den Kindern, jetzt vor Weihnachten, wenn sie etwas einüben, dann haben sie Proben. Und Gott sagt dem Volk, ihr sollt meine Termine einhalten, denn es sind meine Termine, sagt Gott. Und ihr sollt euch zu Proben versammeln. Und dieses Fest, wohin jetzt Jesus hingehen wird, in dem der Kontext jetzt vom Kapitel 7 stattfindet, ist ein Termin Gottes, ist eine Probe, zu der die Leute eingeladen worden sind. Und dieses Fest bedeutet vom Hebräischen, habt ihr vielleicht auch schon gehört, also das Sukkot, ja? Dieses Laubhüttenfest ist das Fest von Sukkot, bedeutet so viel wie Hütten. Das erste Mal, damit wir wirklich sehen, was es bedeutet, wo Jakob durch das Land gezogen ist, unterwegs war von Laban nach Hause sozusagen. Da heißt es in 1. Mose 33, Vers 17, Jakob aber brach auf nach Sukkot. Okay, das wird uns einfach auch so übersetzt, aber es bedeutet das sehen wir gleich, und baute sich dort ein Haus und errichtete für seine Herden Sukka, eine Hütte. Er hat sich ein Haus gebaut und für seine Tiere hat er eine Sukka gebaut. Deswegen, dieses Fest bedeutet Hütten, also das Laubhüttenfest, der Termin dieses Festes. Hier möchte ich aufzeigen auf die Zeit erstmal. In welch einer Zeit fand das statt? Wenn ihr die Feste der Schrift so ungefähr vor euch habt, dann wisst ihr, dass im 7. Monat, kurz davor, war das Allversöhnungsfest. Das war das Fest der Bedrückung. Da, wo Leute Buße getan haben, da, wo Leute auch mit traurigen Gesichtern umhergingen. Das ist das Fest, wo man gefastet hat, Buße getan hat über seine Sünden. Und es wurde bekannt einfach als, wenn man gesagt hat, ja, beim Fasten. Dann meinte man automatisch dieses Fest der Versöhnungen. Denn das war ein Fest der Demütigung, wo ein jeder in sich gegangen ist. Das ist diese Zeit. Erst kommt das Fest der Versöhnungen und 5 Tage später, ja, ist dieses Sukkot, also für Fest der Laubhütten. Das ist dieses Fest in diesem Kontext, wo die Ernte abgeerntet wurde. Das ist in dem Zusammenhang, wo die Leute hingegangen sind und die Weintrauben geerntet haben und sie in die Kelter gebracht haben und getreten haben. Ihr müsst diesen Kontext verstehen, den Kontext der Ernte, den Kontext des Treten der Trauben. Warum? Weil das Gott sagt, diese Feste sind meine Termine und Gott bindet Ereignisse an diese Termine und offenbart sie uns. Zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 14, Vers 19. Offenbarung 14, Vers 19. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und las den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kelter des Grimmes Gottes. Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten und Blut ging aus der Kelter hervor bis an die Zügel der Pferde 1600 Stadien weit. Dieses Bild, was hier in der Offenbarung gegeben wird, ist ein Bild aus dem Alten Testament, aus Jesaja 63, Vers 3. Hört, ich habe die Kälte allein getreten und von den Völkern war kein Mensch bei mir. Ich zertrat sie in meinem Zorn und zerstampfte sie in meiner Erregung. Und ihr Saft sprießte auf meine Kleider und ich besudelte mein ganzes Gewand. Das steht im Kontext der Wiederkunft des Herrn. Das Laubhüttenfest steht im Kontext der Wiederkunft Gottes. Und wenn Gott wiederkommt, dann gibt die Schrift uns das wieder wie der Tag der Ernte. Die Ernte wird eingebracht und die Kelter wird getreten. Für die einen bedeutet das Ernte Frucht, aber für die andere ist es ein Bild des Gerichts. Und wir müssen es verstehen, das ist alles, was sich jahrhundertelang immer wieder wiederholt hat. Das sind Übstunden gewesen, die sie praktizieren sollten, die sie ständig gesehen haben. Also, eins von diesem in diesem Kontext von Sukkot, also von den Laubhütten, war die Erntezeit und war auch das Treten der Kelter des Gerichts. Auf der anderen, wisst ihr, was sehr interessant ist? Es ist das letzte Fest. Wie viele Feste gab es? 7 Feste. Also es gibt 7 Feste. Es ist das letzte Fest. Also erste Passa, zweites ungesäuerte Brote, drittes Erstlingsgarbe, viertes ist Erstlingsfrucht, fünftens ist Posaunenschall, sechstens Tag der Versöhnungen und 7. Sukkot, also Laubhüttenfest. Es ist das 7. Fest. In welchem Monat? In welchem Monat? Im siebten Monat. Es ist das siebte Fest. Es ist im siebten Monat. Und es ist wie lange? 7 Tage. Leute, meint ihr, das ist einfach zufällig, Gott saß und hat gewürfelt? Jawohl, am siebten machen wir, jawohl, am siebten Monat machen wir das. Das siebte Fest. Was? Ihr wisst nicht, wie viel Gott das Würfel hat. Also, Leute, was ich deutlich machen möchte hier, in Gottes Prophetie, in Gottes Absichten, wie Christian genannt hatte, das werden wir weiter sehen. Es ist nichts einfach zufällig. Das sind Gottes Termine. Und das ist der letzte Termin. Das ist das letzte Fest, das 7 Tage dauert. Und das Interessante ist hier, dieses Fest ist 7 Tage plus 1. Das könnt ihr nachlesen. Ja, dieses Fest ist ein 7-tägiges Fest und dann wird nochmal ein Fest angehängt. Also der nächste Tag, der 8. Tag. Der 8. Tag, wenn ihr durch die Prophetie, also durch das Alte Testament lesen werdet, haben wir heute etwas davon gelesen. Die Zahl 8 ist ein Neuanfang, ist etwas Neues ist da. Dieses Laubhüttenfest zeigt Gott in aller Deutlichkeit, dass es 3-mal auf die 7 fällt, die Zahl der Vollendung. Hier ist das Ende der Geschichte. In diesem Fest sind doch alle anderen Feste mit drin. Darauf möchte ich jetzt nicht genauer eingehen. Und hier ist das Ende der Zeitgeschichte. Und mit dem 8. Tag fängt ein neuer Abschnitt an. Nach dem 1000-jährigen Reich. Ja, denn ist egal, nächstes Mal, irgendwann mal. Also, hier ist ein Abschluss, ja, mit diesem Fest. So viel zu dieser Zeitfrage, dieses Fest, in welcher Zeit es stattgefunden hat. Ich möchte etwas vom Ablauf erinnern. Beim Ablauf dieses Festes ist natürlich auch einiges an Tradition reingekommen, was wir nicht genau von der Schrift lesen können. Also, etwas zu dem Ablauf dieses Festes. Jede Menge, was uns auffallen wird, jede Menge Opfer. Das könnt ihr nachlesen im 4. Buch Mose 29. Da wurden anstatt der sonstigen, vielleicht geringer Zahl an Opfer, wurde beim Laubhüttenfest, wenn du zusammenzählst, 70 Stiere geopfert, 168 Lämmer, 14 Widderer, 7 Ziegenböcke. Was denkt ihr, warum? Auch das ist nicht auf dem Würfel Gottes gewesen, sondern das ist alles ganz präzise. Denn Gott hat mit den ganzen Bildern des Alten Testamentes hat er immer wieder Bilder weitergegeben, die das Volk verstehen sollte in einer bildlichen Rede auf etwas Größeres. Das waren Schattenbilder, wo beim Versöhnungstag der Priester als allererstes für sich die Sühne vor Gott gebracht hat und dann für das Volk. So war das Laubhüttenfest ein Fest der Sühne für die Völker, für die Nationen. Hier kommen die ganzen Nationen zusammen. Es ist sehr interessant, dass die 70 Stiere, die geopfert werden, als erstes, wisst ihr, wofür überhaupt ein Stier geopfert wurde? Ein Stier wurde geopfert, wenn das ganze Volk sich versündigt. 3. Mose 4, Vers 13 haben wir gelesen. Dann wurde ein Stier geopfert, wenn das ganze Volk sich versündigt. Hier werden 70 Stiere geopfert. Wisst ihr das aus 1. Mose 10, Vers 32 haben wir, das lese ich uns, 1. Mose 10, Vers 32, das sind die Sippen der Söhne Noahs nach ihrer Abstammung in ihren Völkern. Und von ihnen haben sich nach der Sintflut die Völker auf der Erde verteilt. Also werden uns dort Sippen aufgezeigt, von denen alle abstammen. Und ratet, wie viele Sippen dort sind? 70. 70 Sippen, von denen wir hier sagen, von denen es hier heißt, dass die ganze Erde von ihnen bevölkert wurde. Also das, was hier geopfert wurde, die ganze Opferungen, war ein klarer Hinweis darauf, hier wird Sühne gebracht, hier wird geopfert für die Nationen. Lämmer, Widerer, Ziegenböcke. Das nächste, was auch hineingekommen ist, denke ich, in Teils zu den Traditionen, aber ich will euch auch sagen, woher. 3. Mose 23, Vers 14. Zu diesem Fest gehört Laub, ja, gehören Früchte dazu. Und hier wird uns gesagt, welche. 3. Mose 23, Vers 40. Ihr sollt aber am ersten Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen. Also als erstes werden Früchte erwähnt von schönen Bäumen. Dann Palmzweige, das ist das zweite, was erwähnt wird, und Zweige von dicht belaubten Bäumen. Und das vierte, Buchweiden. Und ihr sollt euch sieben Tage lang freuen vor dem Herrn, eurem Gott. Also vier Dinge mussten zusammengesammelt werden. Und aus der Tradition, also aus dem Targum, das ist die Übersetzung des hebräischen Textes ins Aramäische, da wird es ganz genau beschrieben, was das für Zweige waren. Und das ist auch heute bekannt, also das ist schon seit Tausenden von Jahren bei den Juden bekannt, als der Lulav, also das ist kein Olaf, ja, sondern Lulav, und sieht aus wie so ein Strauß, der zusammengebunden ist aus Ästen, also aus Zweigen. Das sind, eine Frucht ist dabei und dann haben wir drei Zweige und das ist alles so zusammengebunden. Und mit diesem Lulav, also nicht Olaf, wird in sechs Richtungen traditionell geweht, also in alle Richtungen wird geweht, sechs Richtungen, nach oben, nach unten. Warum? Um zu bestätigen, Gott ist König der ganzen Welt. Über alles ist er König. Von der Tradition her sagt man ja, warum diese vier? Die Schrift erklärt uns nicht, warum diese vier Dinge. Aber hier in 3. Mose wird gesagt, dass diese vier Dinge da sein müssen. Und da gibt es dann unterschiedliche Erklärungen unter den Rabbinern. Ich möchte euch eine nur von den Erklärungen weitergeben. Also, ich lese es einfach vor. Der Etrog ist eine Frucht des Zitrusbaumes, der dicht belaubte Baum. Wohlgeruch und Wohlgeschmack, das ist, was er hat. Und jetzt die Bedeutung, warum man dieses nimmt, bedeutet also Wohlgeruch und Wohlgeschmack, und das würde bedeuten Studium der Tora und das Tun der Gebote. Ja, da ist ein Wohlgeruch und Wohlgeschmack, da ist beides vorhanden. Das Studieren der Tora und das Befolgen. Dann der Lulav. Also Lulav wird auch das Ganze bezeichnet, aber auch eine bestimmte Pflanze. Ist ein Palmwedel, kommt von einem Baum, dessen Früchte die Dattel hat. Geruchslos, aber wohlschmeckend. Okay? Und ihr könnt schon ahnen, was dann die Bedeutung ist. Geruchslos, aber wohlschmeckend. Der nicht viel weiß und nicht intensiv die Tora studiert hat, aber nach den Geboten handelt. Dann der Myrtenzweig. Wiederum duftet zwar lieblich, ist aber geschmackslos. Einer, der zwar viel studiert, aber sich selbst nicht daran hält. Und dann die Bachweide hat weder Wohlgeruch noch Wohlgeschmack. Einer, der weder die Tora studiert noch ihre Gebote befolgt. Also da ist nichts. Warum dieser Lulav genommen wird, ist auch eine Auslegungssache natürlich. Aber Leute sagen, also Rabbiner sagen, das sind total unterschiedlich. Das sind Gegensätze. Das sind auch alles Pflanzen, die nicht an einem Ort wohnen, sondern verstreut sind. Und das wird zusammengebracht. Und Gott befiehlt, ja, wir haben keine Erklärung von Gott, sage ich nochmal, was es bedeutet, nur von den Rabbinern. Aber wie sie das sagen, dass Leute von allen Ecken und Kanten zusammengebracht werden, unterschiedliche Leute werden hier vereint bei diesem Fest. Dann haben wir jetzt einmal betrachtet, wir sahen die Opfer. Wir sehen hier diese Zeremonie mit dem Lulav und die Zeremonie wird noch größer. Und zwar wisst ihr, dass die Priester eingeteilt wurden in drei Abteilungen. Also eine Abteilung hat geopfert. Die zweite Abteilung sind rübergegangen und haben die Weiden geholt, die Bachweiden geholt. Und zwar in einer großen Zeremonie, 5 bis 10 Meter große Zweige. Und haben sie dann wie in einer Parade unter Gesang in den Tempel gebracht und um den Altar gestellt. Auf all die Bedeutungen möchte ich nicht eingehen. Die nächste Zeremonie war das Wasserholen. Drei Abteilungen, die eine, also Abteilung der Priester, opfert, die anderen gehen die Weiden holen und die dritte Abteilung geht Wasser holen aus, wie heißt denn das doch nochmal? Bethesda, Pool Bethesda, manche sagen, das war auch ein Bach Bethesda, auch mit einer riesen Zeremonie und kommen dann in den Tempel hinein. Also wir sehen hier sehr viel Zeremonie dabei und sehr viel drum und dran, vielleicht sehr viel Religion, würden wir sagen. Das Interessante ist, wenn wir uns tiefer damit auseinandersetzen, merken wir, wie fast ein jedes, selbst von der Tradition, die hineingekommen ist, Bilder sind auf Christus, die etwas aufzeigen. Das, was dort gemacht wurde, wurde nicht bewusst. Sie wussten nicht, dass das alles auf Christus hindeutet. Aber Gott, der es angeordnet hat, wusste es. Die Leute, die kamen jetzt, die Priester, die in den Tempel kamen mit dem Wasser. Das Wasser kam auf den Altar. Das Wasser wurde gebracht, da waren zwei Schüsseln mit unterschiedlichen Löchern, so Abläufen, damit, klar, sonst würde das Altar, das ganze Feuer wahrscheinlich ausgehen, wenn man das einfach auf den Altar gießen würde. So waren da zwei Behälter mit Abläufen, damit das runterläuft. Eins war für Wein und der andere Behälter war für Wasser. Und das wurde dann reingeschüttet und die Öffnungen wurden so unterschiedlich gemacht, damit das Wasser und Wein gleichzeitig läuft. Ihr wisst, Wasser ist dünnflüssiger wie Wein. Und aus diesem Grund, das war alles perfekt gemacht, damit es gleichzeitig runterläuft und gleichzeitig auf den Boden des Altars kommt. Wunderbare Bilder auf das, was die Schrift uns weitergibt. Von Wein, was Blut symbolisiert und das Blut. Ein Rabbi hat geschrieben, wenn einer in seinem ganzen Leben die Zeremonie von dem Reinbringen des Wassers in den Tempel und der Ausschüttung des Wassers nicht miterlebt hat, der hat in seinem Leben noch nie Freude erlebt. Also unser einer würde dazugehören. Dieses Fest war so krass anders. Ihr erinnert euch, sie kommen gerade vom Fest der Versöhnungen, Demütigung, wo gefastet wurde und gebetet, Sünden bekannt wurden. Und jetzt kommt das Sukkot-Fest, der Termin der Freude. Hier, wo sie das Wasser ausgegossen hatten, wurde gesungen. Unter anderem, was gesungen wurde, war Psalm 118, Vers 4. Der Herr ist meine Stärke und mein Lied, und er wird mir zum Heil. Wisst ihr, dass das hebräische Wort Heil Yeshua bedeutet? Ja, das hebräische Wort Yeshua bedeutet Heil, Rettung. Ja, und hier sind die im Tempel bei Sukkot, bei diesem Fest, loben Gott und singen, der Herr ist meine Stärke und mein Lied und er wurde mir zum Heil. Und hier ist Jesus kurz davor, in den Tempel zu kommen. An diesem größten Tag, zu dem wir auch noch kommen werden, in diesem Kapitel, der siebte Tag, das der größte Tag genannt wird. Hier wurde auch Jesaja 12, Vers 2 zitiert. Hört, was Jesaja 12, Vers 2 sagt. Siehe, Gott ist mein Heil, ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen. Denn Jah, also Yahweh ist meine Kraft und mein Lied und er wurde mir zur Rettung und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus der Quelle des Heils. aus der Quelle Jeschuas. Und da ist Jesus an diesem Tag und ruft aus, kommt zu mir, ich bin das lebendige Wasser, ich gebe euch. Das alles, diese ganze Zeremonien, das war so ein Bild auf Christus. Und erinnert euch, das waren Proben. Sie haben geprobt für diesen Tag. Und dieser Tag war da, wo Jesus kam. Und sie haben es nicht verstanden. Sie haben ihn verfolgt. Aus diesem Grund konnte er nicht nach Galiläa gehen. Während dieses Festes ebenso wurde das Licht angezündet. Im Vorhof der Frauen standen 25 Meter hohe Pfosten. Auf jedem von dieser Pfosten waren 4 große Schalen. Ungefähr von, also ich habe keine deutsche Einheit gefunden als 125 Jar. Also Jar ist einfach ein Maß. Also was ich online gefunden habe, manche haben übersetzt in Bier, ein Krug Bier, also ein Jar ist 1,14 Liter. Ja, also jedes Gefäß, 125 Meter hoch der Pfosten und da sind 4 Gefäße drauf und jedes Gefäß war gefüllt mit Öl und das wurde angezündet. Junge Kerle sind da hochgeklettert auf Leitern, haben das angezündet, haben nachgefüllt und in dieser Zeit, wo diese 4 angezündet wurden, galt Jerusalem als Licht der Welt. Denn es gab keinen einzigen Hof in Jerusalem, das nicht erleuchtet wurde von diesem Licht. Meint ihr, das sagt etwas aus? Wisst ihr, dass die Kordeln, also die Fackel, die durch das Öl dann gezogen ist, gemacht wurde aus der Leinenkleidung der Priester? Dass die Priester getragen haben, das sind alles so feine Bilder. Wenn wir denken, okay, was ist Licht? Wenn Jesus zu uns sagt, ihr seid das Licht der Welt, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir mit unserem Wandel, mit unserem Leben so leben, dass Gott verherrlicht wird, dass andere Leute die Wahrheit erkennen. Wenn es hier heißt, dass ganz Jerusalem geleuchtet hat und die Leuchter waren im Endeffekt die Kleider der hohen Priester. Auf was sind das für Bilder? Ist das nicht ein wunderbares Bild, dass die Gerechtigkeit des Christus, in das wir umkleidet werden, so leuchtet, dass es alles erhellt, erleuchtet? Wisst ihr, natürlich kann man bestimmt auch zu weit gehen und viele diese Dinge verkehrt auslegen. Aber in diesem Fest war so viel, was auf Christus hingezeigt hat. Und wir müssen verstehen, in diesen Kontext, in diese Probe platzt dann gleich Jesus sozusagen hinein. Kommt er hinein, marschiert hinein und niemand versteht und erkennt es. Und der Kontext selbst, es fängt an, selbst seine Brüder, seine Familie erkennen ihn nicht an. Wie traurig ist es. Ich möchte noch etwas sagen zu diesem Zweck dieses Festes. Ganz schnell. Der Zweck dieses Festes war als erstes natürlich, dass das Volk zusammenkommt. Dass es sich versammelt. Warum? Denn es ist das Bild davon, dass vom letzten Mal, von dem Ende, wird Christus wirklich alle versammeln beim Laubhüttenfest. Denn das ist das Ende sozusagen der sündhaften oder Teil der sündhaften Geschichte nach der Entrückung. Ich glaube, darauf möchte ich jetzt auch nicht eingehen. Das andere ist, es war ein Bild, dass Gott unter dem Volk wohnt. Das Zweck dieses Festes war klar zu machen, Gott zeltet unter euch. Und das erste Zelt, wo Gott unter dem Volk gewohnt hat, wurde angefangen zu bauen, genau in dieser Zeit von Sukkot. Ja, geschichtlich gesehen, wenn wir zurückgehen chronologisch, dann ist das der Bau der Stiftshütte fängt an, dann wo das Fest von Sukkot stattfindet. Wisst ihr, wann der zweite Tempel, oder wenn der erste Tempel eingeweiht wurde von Salomo? Am Fest des Sukkot. die waren schon ein Jahr früher fertig gewesen und haben erst ein Jahr später, fast ein ganzes Jahr später, am Sukkot eingeweiht. Und die Herrlichkeit Gottes kam in den Tempel am Fest von Sukkot.